vor fast 40 Jahren bin ich hier aufgeschlagen in Altensteig. Ich weiß nicht, wer von euch da schon gelebt hat. Ich bin zu meiner Jüngerschaftsschule gekommen. Ich weiß das noch wie heute, wie ich hier auf dem Parkplatz stand. Und ich habe übrigens in diesem Raum, haben wir unter anderem Gymnastik gemacht und so. Hier. Also ich habe viele Erinnerungen und ich bin wirklich super froh und dankbar, heute Morgen hier zu sein. Ich habe euch was mitgebracht und ich muss jetzt gestehen, wer von euch das Thema gelesen hat. Ich habe tagelang darüber gebrütet, wie ich dieses Baby nenne. So heißt es jetzt halt. Ich glaube, alte Wege neu entdecken, Psalmen beten. Und ich, Markus, wenn du vielleicht doch mal den Jeremia-Vers hier ranschmeißt. Ich lese. Ah, halt, bevor ich lese, wollte ich sagen, auch herzlich willkommen an alle, die im Livestream sind. Ich finde das super, dass ihr dabei seid und richtig schön auch und einen herzlichen Gruß an alle, die diese Predigt dann später hören. Ist das nicht toll, dass wir Technik haben? Und ich glaube, der Herr lehrt uns auch, dass Zeit und Raum bei ihm irgendwie nochmal anders gemessen werden. Das ist cool, oder? Also, hier kommt der Vers. Es ist ein bisschen ein Dialog zwischen Yahweh, Gott, und dem Volk Israel. So spricht Yahweh: Tretet auf die Wege, seht und fragt nach den Pfaden der Vorzeit, wo denn der Weg zum Guten sei, und geht ihn. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Aber sie sagen, wir wollen ihn nicht gehen. Ich habe mir eine Weile überlegt, ob ich den letzten Teil einfach weglasse, weil der so ist, ja, aber interessant ist, dass der Herr uns da einlädt zu einem Weg. Und schön für mich auch immer wieder in der Gottesdienstvorbereitung. Also Steffen und ich, wir haben einmal kurz geredet vor 2 Tagen und dann mit Kieran und Doris habe ich gar nicht gesprochen. Und dann zu sehen, wie der Herr uns in der Vorbereitung die Sachen gibt, die dann irgendwie alle zusammenpassen. Auch dein Bild vom Lauf vollenden, das hattest du schon, bevor du mich angerufen hast. Und das ist so ein Punkt auch in meinem Leben, wo ich oft denke, Herr, hilf mir, dass ich vollende, dass ich nicht nur so stark anfange und dann stark nachlasse. Versteht ihr? Ich bin jetzt 63 und dann denke ich so, okay, wie viele Jahre habe ich noch? Und dieser Aspekt von, wie vollende ich, der wird irgendwie immer, der wird wichtig. Und ich möchte euch heute einen Aspekt so vorstellen oder mit euch teilen, der so Teil meines Lebens geworden ist und den ich so richtig cool finde. Okay? So. Tretet auf die Wege, seht und fragt nach den Pfaden der Vorzeit. Ancient Paths heißt das auf Englisch, klingt irgendwie viel cooler, aber hey. Vielleicht wissen das einige von euch, aber ich bin ja in Afrika aufgewachsen, also geboren und aufgewachsen, auf einer Farm. Meine Eltern waren keine Christen. Ich bin mit ungefähr 15 dann nach Deutschland gekommen. Und ich weiß, wie das ist mit Pfaden. Also in Afrika gibt es, glaube ich, noch mal viel oder gab es viel mehr Pfade als hier. Und das ist so. Da ist dann der Busch oder irgendwie so eine Landschaft, die ist nicht, da ist keine Straße. Und dann haben irgendwelche Leute beschlossen, so zu laufen irgendwann. Das erste Mal. Und dann sind die nächsten Leute da drauf gelaufen. Oder die sind einfach jeden Tag immer wieder diesen Weg gelaufen. Und irgendwann ist das ein Pfad. Und wer immer von da nach da will, denkt überhaupt nicht mehr darüber nach, ob das nicht vielleicht viel geschickter wäre, wenn man einfach gerade durchlaufen würde. Nee, der Pfad ist gebahnt und wir traben den, weil der einfach da ist. Und das ist das Bild, was Gott hier gebraucht. in dieser Bibelstelle. Ich habe das Wort nachgeschlagen im Hebräischen, Wege, was steht da, was bedeutet das? Derek heißt das auf Hebräisch, bedeutet auch Straße, bedeutet auch Reise, also beschreibt ein etwas, was vorangeht und auch ein Prozess ist. Und dann, genau, und die Grundbedeutung ist, ein Weg ist etwas, was durch Betreten fest wird. Ich sage das noch einmal. Ein Weg ist etwas, die Grundbedeutung, was durch Betreten fest wird. Ein Weg in dem Sinne ist also nicht irgendwas, was ich einmal mache und dann wieder lasse, sondern etwas, was ich regelmäßig mache. Das wird fest, das wird zu einer Lebensweise, das ist dann die übertragene Bedeutung und wird zu einem Verhalten. Und Gott fordert uns durch den Propheten Jeremia, der hat ungefähr, ich meine 600 Jahre plus minus so vor Jesus gelebt, fordert der Herr uns auf Wege zu gehen und nach Pfaden zu fragen, die alt, also die bewährt sind. Alt ist im Deutschen irgendwie immer so ein komisches Wort, ja. Da kriegt man immer so ein bisschen so altmodisch und uncool und so. Im Englischen klingt das irgendwie edler. Ancient. How's that? Aber er redet von so alten, bewährten Pfaden und sagt, fragt nach denen, also lernt die kennen und dann geht sie. Und jetzt kommt ein Satz und ich werde hinterher noch auf den eingehen, den finde ich total cool, der ist mir erst in der Predigt dann so bewusst geworden. Und er sagt, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Es gibt Wege, die Gott uns leiten möchte. Wenn wir die gehen, dann passiert in unserem Inneren etwas. Dann werden wir verändert. Ich liebe dieses Baumwollpflücker-Gebet da. Ich weiß nicht, Markus, könntest du das nochmal dran schmeißen? Also das habe ich jetzt auch eben gerade das erste Mal gesehen. Und wir haben übrigens auf unserer Farm auch ein kleiner Witz am Rande. Wir haben unter anderem halt Baumwolle, hat mein Vater angebaut. Ich so, ja Mann, ergibt Sinn für mich. Wir hatten Baumwollpflücker unter anderem. Und ich finde, dieses Gebet beschreibt unglaublich gut diesen inneren Weg, den Gott mit uns geht. Herr, ich weiß, ich bin nicht, wie ich sein sollte. Also, was ist neu? Das ist offensichtlich. Und dann, ich weiß auch, ich bin noch nicht so, wie ich einmal sein werde. Das ist so eine Hoffnung, da ist so ein Ziel auf eine Vollendung hin. Aber preis dem Herrn, ich bin auch nicht mehr so, wie ich einmal war. Und ich dachte, ich gebe euch einen kleinen Einblick mal so in meinen persönlichen Weg mit dem Fokus auf seinem Wort oder worauf ich dann auch hinaus möchte. Also. Ich bin mit 15 nach Deutschland gekommen, ich komme aus der Minder Gegend und bin da Christ geworden in einer Gemeinschaft, die damals noch so ganz arg doll Angst hatte vor dem Heiligen Geist. Also alles, was mit Geistesgaben, mit geistlichen Sachen zu tun haben, das war nicht nur nicht gut, das war angstbeladen und eigentlich von unten und also Zungenrede und so, das war jede Form von Emotion. Also das war richtig, das war meine geistliche Kinderstube. Und ich weiß noch, ich bin dann in irgend so einem Treffen gelandet mit 17. Da war ein Mann, von dem wurde gemunkelt, dass er geisterfüllt ist. Da habe ich mich schon mal ganz weit weggesetzt. Ja, ich weiß ja nie, was da so einen kommt dann, wenn man da so in die Nähe geht. Ich war auch sehr kritisch. Und fängt er an, habe keine Ahnung mehr, was der gesprochen hat. Ich habe dem zugehört und ich war wie so eine Motte zum Licht hier von meinem Herzen. Ich habe mich so hingezogen gefühlt zu dieser Person, obwohl mein Verstand und meine Erfahrung mir gesagt haben, renn bloß weg. Der hatte eine Gegenwart von Jesus in seinem Leben, die mich an meinem Verstand und an meinen Ängsten vorbei gezogen hat, zu ihm hin. Also zu dem, was er hatte. Das war ein Schritt auf dem Weg, um mich dann zu öffnen in dem Bereich. Das habe ich euch schon erzählt, als ich gerade 24 war, frisch bin ich hierher gekommen zu meiner Jüngerschaftsschule. Ich bin gekommen zu Jugend, ich bin aus Versehen nach Altensteig gekommen, also natürlich nicht, aber hey, ich wollte einfach eine Jüngerschaftsschule machen, die war dann zufällig hier. Danke, Herr. Und ich bin zu Jugend mit einer Mission gekommen, weil ich YWAMer, also so heißen die, so sagt man das auf Englisch, ich habe YWAMer kennengelernt, ich fand die irgendwie locker und so lebensbejahend und ich habe gespürt, die haben eine Gegenwart von Jesus in ihrem Leben, die ich irgendwie, nach der ich hungere und dürste und nicht mich nach der sehne. Das ist der Grund, warum ich hierher gekommen bin. Ich spule vor. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich da war. Ich war ungefähr 40. Ich war dann schon Mitarbeiterin hier bei Jugend mit einer Mission, Mutter von 3 kleinen Kindern, habe gekämpft mit stiller Zeit und gesetzlich. Ich will nicht gesetzlich sein. Versteht ihr so, ich muss alles fühlen, es muss alles auf echt sein, sonst mache ich das so auf die Tour. Hat übrigens auch seinen Platz. Ja, ist nur heute nicht das Thema. Wir sitzen bei Warringtons, also ich wohne übrigens, für die mich nicht so gut kennen, so 100 Meter hier, in der Hohenbergstraße. Also wenn ich hierher komme, da falle ich fast aus dem Bett. Warringtons haben da gewohnt in dem Haus. Wir sitzen da zusammen. Wir hatten Gäste aus Südafrika, die ich auch, wo ich dieses Gleiche hatte, die haben was. Die sagen dieselben Sachen wie andere Leute und die landen in meinem Herzen und die haben irgendwie, ich konnte es nicht so richtig beschreiben. Dann haben wir drüber geredet und dann hat der eine gesagt, wenn du bereit bist, regelmäßig Zeit mit Jesus zu verbringen, und bitte, das war ja nichts Neues, ja, aber der sagt das, wenn du bereit bist, regelmäßig Zeit mit Jesus zu verbringen und sein Wort zu lesen, wenn du das einfach machst, in ein paar Jahren wirst du dich nicht wiedererkennen. Ich gucke nochmal, ob dieses Baumwollpflücker-Ding, also was der da am Ende dann sagt. Und aus irgendeinem Grund ist das so tief in mein Herz gefallen. Und ich habe halt angefangen, nochmal wieder, also meine sogenannte stille Zeit, wie soll ich sagen, zu erobern. Ja? Wir lassen es mal dabei. Dann, vor 11 Jahren, war ich auf einer Konferenz von Jugend mit einer Mission. Und da war eine Frau, Ina Stein heißt die. Merke gerade, die ist auch aus Südafrika. Nee. Also ich komme aus Angola, glaube ich gesagt. Die redet darüber, und bei der habe ich das auch gespürt. Ja? Irgendwas hat die getragen. Das sind so Menschen, da geht es gar nicht so sehr darum, dass sie irgendwelche klugen Sachen sagen, versteht ihr? Oder irgendwie so schlau sind oder... Die tragen eine, heute würde ich das so ausdrücken, eine Gegenwart von Jesus, die so zutiefst attraktiv ist. So. Die sagt, die hat dann erzählt, sie beschäftigt sich mit den Wüstenvätern. Ich weiß gar nicht, hat irgendjemand von, könnt ihr mal so, irgendjemand schon mal was davon gehört? Die Wüstenväter und Mütter? Okay, ein paar. Guckt euch mal, lasst mal die Hände oben. Okay, wenn du Fragen hast, wende dich an diese Leute. Sind Leute, die so wirklich auf sehr tiefe Weise alte Wege begehen, in einer ganz regelmäßigen Weise. Und dann hat sie einfach so erzählt. Und ich sage euch jetzt, was ich behalten habe von dieser Aussage von der Ina. Die hat gesagt, die beten die Psalmen jeden Tag. Und die sind so hardcore unterwegs. Also die sind in so Klöstern. Diese Bewegung ist entstanden ungefähr 400 nach Christus, sind die in die Wüste gegangen und ihr Ziel war so die innere Formation, also die, der, wie sagt man das auf Deutsch? Inner Formation, or the inner formation of our inner man. Also, dass unser geistlicher Mensch quasi geformt und verwandelt wird. Ja? Und dann hat sie so gesagt, ja, die lesen jeden Tag alle Psalmen. Und ich so, ja toll. Alle, 150. Ich bin ja schon bei 119, das an einem Tag hinzukriegen. Ja. Und sie hat gesagt, und die knien, das weiß ich auch noch, und die lesen laut. Das war so, glaube ich, was ich mitgenommen habe. Und dann habe ich gedacht, okay, also ich werde nicht jeden Tag 150 Psalmen lesen, das ist nicht kompatibel mit meinem Alltag. Und ich will auch bitte euch sagen, laut und deutlich, es geht überhaupt nicht darum, jetzt irgendeine äußere Form an Menge hier zu erfüllen. Wir, du und ich, wir sind unterwegs auf einem Marathon, also auf einem langen Streckenlauf. Und wenn jemand von euch schon mal gejoggt ist, wenn du denkst, du kannst für einen Marathon fit werden, indem du aus dem Stehgreif 30 Kilometer läufst, das geht nicht. Ja, wir sind einfach noch nicht fit dafür. Du kannst einen Marathon laufen, wenn du lange trainiert hast. Und wie trainiert man? Man fängt ganz klein an. Und das macht man einfach regelmäßig. Und das ist genau so mit diesen Psalmen lesen. Ja? 150 pro Tag ist so ein, das ist nicht mal ein Marathon, das ist oberirdisch. Ja? Also ich weiß gar nicht, wie die das machen. Ich stelle euch nachher noch eine Gebetsform vor, da liest man nur 75 pro Tag. Also das ist ja schon mal irgendwie. Mache ich übrigens auch nicht. Aber was ich, Augenblick. Was ich aber angefangen habe durch das, was Ina gesagt hat, ist, ich habe beschlossen, okay, ich mache sowieso stille Zeit jeden Morgen. Ich werde ab jetzt Psalmen lesen in meine Zeit mit Gott einbauen. Und ich werde ab jetzt laut die Bibel lesen, immer, wenn ich stille Zeit mache. Und wenn ich die Psalmen lese, knie ich mich hin. Und ich bin ja jetzt so, ich glaube, mehr oder weniger wie ihr, so schön europäisch, wie sagt man das, sehr verkopft. Es geht sehr viel um mich und wie ich mich gerade fühle und bla bla bla. Und so dieses Ding, dass ich einfach was mache, egal wie ich mich fühle, ist ein Riesending. Ja, und selbst wenn das nur heißt, dass ich ab jetzt, wenn ich die Bibel lese in meiner persönlichen stillen Zeit, die einfach laut lese. Also ich schreie nicht rum, ich bewege Luft. Okay, das ist laut. Und ich mache das einfach. Also ich habe diese Bibel seit über 20 Jahren und ich zeige euch das mal. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, so einen kleinen Sticky hier. Seht ihr das? Und meine Art und Weise zu trainieren war, okay, ich fange einfach an. Ich lese ein paar Verse, ich lese sie laut und zwar immer so. Ich knie mich einfach hin. Und ich kann euch nicht sagen, wie viele innere Diskussionen ich hatte über die Jahre. Also heute bin ich einfach echt zu müde, heute habe ich einfach keinen Bock. Ich bin jetzt irgendwo auf einer Reise, das ist hier unbequem. Versteht ihr so? Und dann in 99,9% der Fälle knie ich mich hin. Und ich lese diese Passage in dem Psalm und dann mache ich meinen Sticky dahin und morgen geht es dann weiter. Und ich suche mir dadurch auch nicht immer nur die Rosinenpsalmen aus, versteht ihr? Sondern ich erlaube, dass das Wort Gottes zu mir kommt, wie es ist. Ich mache das einfach. Und dann hat Ina noch eine Sache gesagt, die hat mich echt kolossal entlastet in dem ganzen Ding. Die sagt, diese Art des Betens, da geht es nicht um mich. Darf ich das einfach nochmal laut und deutlich uns Europäern sagen und die wir Westlern? Es geht nicht um mich. Es geht um Gott. Es geht um ihn. Ich mache das auch nicht, weil ich gesegnet werden will. Ich mache das nicht, weil ich jetzt ein gutes Gefühl haben will danach. Oder eine Offenbarung. Versteht ihr? Ich mache das, weil. Und ich demütige mich und ich lese das einfach. Und sobald ich dann diese Last ablege, dass ich irgendwas fühlen muss, wird es auch noch mal einfacher. Versteht ihr? Man kann es einfach machen, ist doch egal. Bin ich gut drauf, mache ich es, bin ich schlecht drauf, ich mache das einfach. Und ich habe jetzt extra für diese Predigt das mal nachgeguckt. Deswegen wusste ich auch, wann ich Ina getroffen habe, weil ich mache auch ein paar andere Sachen noch in meiner stillen Zeit, aber das ist ein Teil davon. Ich habe im Mai 2012 damit angefangen und habe jetzt die Psalmen ungefähr 45 Mal bin ich durch. So. Ich glaube, ich sage euch nachher, was ich entdeckt habe in meinem Leben, okay? Ich habe das auch nicht gleich entdeckt. So. Also das ist mein persönlicher Weg, wenn es um die Psalmen geht. Ich wollte einfach mal so ein bisschen mitnehmen, wie das bei mir war. Das kann bei jedem anders sein. Ich hoffe, ihr hört durch mein Beispiel schon, dass ich ein paar Sachen euch so unterschieben möchte. Ja? Also laut lesen, regelmäßig, auf Knien. So. Jetzt ist die Frage, wie hat Jesus das gemacht? Sehen wir diese Art des Betens auch bei Jesus und den Aposteln und der ersten Gemeinde? Und man muss, Markus, könntest du mal Matthäus, die Matthäus-Stelle, eine super bekannte Stelle, die wir auch sehr lieben, weil da für uns immer so, also fast jeder von uns, also wir alle, waren schon mühselig und beladen oder sind es auch gerade und brauchen diesen Zuspruch, ja. Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und jetzt kommt ein Satz und da dachte ich, halte mal, den habe ich doch gerade vorhin schon mal gelesen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid und ich werde euch Ruhe geben. Klingelt es? Jeremia 6, Vers 16. Geht auf diesen alten Wegen. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und ich frage mich echt, ob der Herr so mit so einem Augenzwinkern sich auf diese Stelle bezogen hat. Wir wissen es nicht genau. Nehmt mein Joch auf euch, lernt von mir. Ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Und ich möchte auf diesen Aspekt eingehen, wo Jesus sagt, lernt von mir. Nicht nur hört auf meine Lehre. Nicht nur, also wir wollen dann immer die Zeichen und Wunder und all die Sachen, aber Jesus lädt uns ein, von seinem Lebensstil zu lernen. Wie hat er denn gelebt? Was für Wege ist er denn gegangen, um seinen inneren Menschen zu stärken? Lass mich einfach mal so sagen. Und das Interessante ist, wenn man dann mal anfängt, über Jesus und Weg nachzudenken, dann hört das überhaupt nicht mehr auf. Ja? Ständig vom Weg. Ich bin der Weg. Dann sagt er, folgt mir nach, lauft mit mir. Seid nicht nur Christen, seid Jünger. Guckt, wie ich gelebt habe und macht es so, Das haben wir auch irgendwie gesungen, glaube ich, heute. Hatten wir auch so Lieder in die Richtung. Also er lädt uns ein zu dieser Reise. Und einfach ein paar Gedanken zu Jesus. Der war in seinem Leben so absolut gottzentriert. Es ging immer, immer um den Vater. Wie der Vater verherrlicht wird, tun, was der Vater gerade tut, gucken, dass der Vater Ehre kriegt, wenn er uns beten lehrt, dann geht es erstmal gar nicht um uns. Versteht ihr? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich, dein Wille. Ja, das war so eine ganz tiefe Gottzentriertheit. Und ich möchte es einfach sagen, es passt nicht ganz hierher, aber ich finde es trotzdem irgendwie einen coolen Satz. Unsere Anbetung gehört Gott. Die gehört nicht uns. Das ist nicht unsere Anbetung, es ist seine Anbetung. Es geht nicht darum, ob ich da was fühle, versteht ihr, und was kriege. Und wie die das hier vorne machen. Lass uns da miteinander lernen, dass wir so das hier machen. Weil dann wird auch das hier funktionieren. Steht ihr? Also wir sehen, wenn wir so zwischen den Zeilen lesen, Jesus ist regelmäßig früh aufgestanden. Er stand nach seiner Gewohnheit, das ist so ein kleiner Satz, den man so gerne überliest, weil wir gerne die Wunder lesen und so. Aber da steht, wie es seine Gewohnheit war, ging er in die Synagoge und hat da Gottesdienst gefeiert. Wie es seine Gewohnheit war, ist er früh aufgestanden. Er hat die Feste und Liturgien des Alten Testamentes eingehalten, zieht sich durch seinen ganzen Dienst durch. Und er hat viel mit dem Wort gebetet. Und ich gebe euch eine Stelle, die das quasi zeigt. Das ist die Stelle bei dem Passafest, kurz bevor er leidet und stirbt. Da haben die zusammen Passa gefeiert. Und dann steht da Matthäus 26, Vers 30, es wird auch im Markus wiederholt. Und als sie das Loblied gesungen hatten, ging er mit seinen Jüngern zum Ölberg. Ja, das steht da. Dieses Loblied ist das große Halal, heißt das. Das wurde bei den Juden schon viele hunderte Jahre vorher zum Passafest, zu Shavuot, Pfingsten, zu Sukkot, also Feast of Tabernacles, das ist irgendwie so im Herbst. Und dann um die Weihnachtszeit ist noch dieses Chanukka-Lichterfest. Da haben die das große Halal gesungen. Das sind die Psalmen 113 bis 118. Die Psalmen 103, ihr müsst die mal zu Hause lesen. Die Psalmen 113 bis 118, das ist das große Halal-Lob. Halal heißt, Halleluja kommt daher. Das große Halal sei Yahweh, da kommt Halleluja her. Seitdem sage ich Halleluja auch nochmal anders. Und ich habe mir so überlegt, wie war das wohl für ihn, an diesem Abend das Halal zu singen? Weil die letzten Verse im Psalm 118 sind: Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich an ihm sein. Lasst uns das Festopfer binden bis an die Hörner des Altars. So. Und ich dachte so: Oh mein Gott, du betest das heute und du weißt, in ein paar Stunden bin ich das. Und ich bringe dieses Opfer und ich preise den Herrn und ich rühme ihn. Und ein paar Stunden später, als Jesus dann am Kreuz hängt, in seiner tiefsten Agonie, in den tiefsten Schmerzen, da ist eine Sache, die er sagt, ist: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wisst ihr, woher das kommt? Das ist ein Psalm. Das ist Psalm 22, Vers 2. So fängt der 22. Psalm an. Das ist der Psalm, wo David prophetisch quasi die Kreuzigung beschreibt zum Teil. Das ist irre, das muss man mal lesen. Und das sind zwei Beispiele davon, dass die Psalmen tief in Jesus, der hat damit gelebt, da waren in seinem Herzen gebahnte Wege. Und in der allerhöchsten Not, dann kommt nicht raus, was du hier hast. Oder ich, versteht ihr? Dann kommt raus, was hier gebaut ist oder eben nicht. Wenn es uns ans Leben geht, dann wird es klar. Und bei Jesus war es, mein Gott, mein Gott. Und dann kommt der ganze Psalm und der endet ja, der endet mit, der letzte Satz vom Psalm 22 ist, denn du hast es getan. Der letzte Vers, Alter. Die Apostel haben das übrigens auch, die haben auch Psalmen gebetet. Apostelgeschichte 2, 42. Ich zitiere nur kurz. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Kann man sich fragen, was haben die denn da gebetet, Mensch? Die Vermutung liegt sehr, sehr nahe, dass sie von Jesus gelernt haben und dass Psalmen zu beten und Wort Gottes zu nehmen und das als Gebet zu geben, Teil ihres Wandels war. Und wir sehen das sofort, Apostelgeschichte 3, Vers 1, bekannte Geschichte, haben wir, glaube ich, sogar auch ein Lied in die Richtung heute Morgen gesungen. Die Heilung des Lahmen, ja, die Petrus und Johannes treffen diesen Lahmen zufällig und heilen ihn. Ja, nee, wo waren die denn auf dem Weg unterwegs? Sie waren um die Stunde des Gebets, das war 12 Uhr, gab es diese eine von diesen festen Gebetszeiten auf dem Weg in den Tempel, um da wahrscheinlich ihre Psalmen zu beten. Und auf diesem Weg passiert diese, wir haben kein Geld, aber was wir hier haben, das kriegst du. Steh auf. Das kam nicht aus der dünnen Luft. Steht ihr? So. Ich möchte uns so ermutigen. So. Baut die Sachen. Und ich will euch eine alte Form dieser Psalmgebete kurz vorstellen. Das heißt Akpeia. Und ich hatte Markus gebeten, dass er das einmal hier ranschmeißt, dass ihr dieses Wort seht und ihr könnt es googeln. Ja? Einfach, wenn ihr Interesse habt, googelt das mal, lest mal ein bisschen. Das ist das Beten der Psalmen ist eine alte Gebetsform, die kommt aus den Anfängen des christlichen Glaubens, geht aufs Judentum zurück. Und aus historischen Quellen wissen wir, dass Jesus das zu beten pflegte. Und das war eine Tradition, die ich euch ja vorhin schon so ein bisschen gesagt habe. Also 75 Psalmen pro Tag, Passagen aus dem Neuen Testament zu bestimmten Zeiten. So, ich lasse es einfach mal dabei, damit bloß ja niemand denkt, ich muss jetzt mir hier ein Gesetz anziehen. Ja? Kleine Trainingseinheiten sind der Punkt. So, Augenblick. Danke, dass ihr so gut durchhaltet. Ich wollte jetzt noch einmal ein paar konkrete Punkte sagen. Ich bin so, gehe aufs Ende zu. Ja? Zu diesem, wie man so Psalmen betet, wie das aussieht konkret. Also. Das wurde vollzogen an bestimmten festen Zeiten. Meine Empfehlung ist, fang mit einer Zeit an. Vielleicht eine, die du sowieso schon hast. Deine persönliche Zeit mit Gott. Dann der zweite Punkt, ich habe den schon ein paar Mal gesagt, ich habe das extra gemacht, damit ihr das häufiger hört. Ja. Eine wirkliche Wende in meinem persönlichen Leben mit der Bibel und mit meiner stillen Zeit war, als ich umgeschwenkt bin auf laut lesen. Ich kenne die Zeiten, wo ich morgens im Bett saß mit der Bibel und dann so, steht ihr so, das ging 3 Sekunden gut, dann war ich irgendwo. Laut die Bibel lesen. Ohne Witz, Leute, das verändert euer Leben mit dem Wort. Ja? was die dann damals gemacht haben, die haben immer gebetet, ausgerichtet auf Jerusalem. Ich habe jetzt kurz überlegt, wo ist das ungefähr für unsere Himmelsrichtung? Mal das Osten, so ungefähr da, glaube ich, ne? So Südosten, da in die Richtung ungefähr. Und während ich diese Sachen sage, denk mal darüber nach. Ich sage jetzt nichts mehr. Also, die haben also zu festen Zeiten gebetet, laut Psalmen gebetet. Sie haben in ihrem Gebet sich ausgerichtet auf Jerusalem. Das sehen wir zum Beispiel. Daniel hat das gemacht. Der hat dreimal am Tag gebetet, ausgerichtet auf Jerusalem. Dann haben sie ihre Schuhe ausgezogen. Does it ring a bell? Whoops. Vielleicht auch von dieser Geschichte von Mose, das ist heiliger Boden, zieht eure Schuhe aus. Und dann haben sie sich hingekniet zum Gebet. Und ich zeige, und das habe ich, also es gibt verschiedene Arten zu knien, und ich empfehle das, ich komme mal ein bisschen vor, könnt ihr mich auch sehen. Ich empfehle das vor allem anzufangen zu praktizieren in deinem Kämmerlein. Da fängt es immer alles an. Und man kniet, und ich zeige euch mal, das habe ich von unserer ägyptischen Familie gelernt, also da gibt es wunderbare Christen. Es gibt eine Form des Kniens, der Anbetung, und die heißt auf Arabisch Segut. Segut, das ist diese Art zu knien. Hier kommt sie. So. Stirn auf den Boden. Also so bete ich nicht die Psalmen, ich bete die so. Ja? Aber ich empfehle immer mal wieder in Zeiten der Anbetung, euch hinzuknien. Und ich knie mich jetzt nochmal hin und dann guck mal, wo mein Kopf ist und guck mal, wo mein Herz ist, anatomisch. Ich habe es gehört, Herz über Kopf. Wir sind nicht so gut, wir sind eher so Leute, die sagen, ach Herr, ich falle hier im Geist vor dir auf die Knie. Ja, wir sitzen in unseren Stühlen und singen, wie David tanze ich. Versteht ihr? So, ich denke so. Und keiner merkt, dass irgendwas hier nicht stimmt. Wir sind so, ich benutze jetzt einfach mal ein Wort, ja, so dissoziiert, so zertrennt, was das angeht, was unser Geist sagt, was unser Körper tut, dass unser Körper nicht macht, was wir sagen, das ist so uns in Fleisch und Blut übergegangen. Wir stehen hier, wir singen, wir heben unsere Hände und wir machen es nicht. Und da ist jetzt auch es ist nicht so, oh du böse, böse, sondern mehr so, oh, irgendwie, wir sind nicht eins. So. Und das haben so andere Kulturen noch ein bisschen besser, und ich möchte uns das empfehlen, dass Hinknien hilft, oder wie ich meinen Körper positioniere beim Lesen, macht etwas mit meinem Geist oder mit meiner Seele. Und man kann sich hinknien, egal wie man sich fühlt. Okay? Ich muss keine schummerigen Gefühle haben dafür. Ich mache das einfach. Wenn es körperlich nicht geht, ist das eine andere Frage. You get the point. Ja, ihr kriegt den Punkt. Also hinknien und niederfallen und laut lesen. Und jetzt komme ich zurück zu meiner persönlichen Erfahrung. Ich mache das seit 11 Jahren, und inzwischen ist das Teil meines Weges geworden. Versteht ihr? Ich diskutiere da morgens nicht mehr mit mir selber. Mache ich das jetzt? Fühle ich mich jetzt? Ich spüre, wie die Gewohnheit, der Pfad, den ich gebahnt habe, ich muss einfach nur anfangen. Und dann passiert das. Ja? Ab und zu muss ich noch diskutieren, wenn ich krank bin oder so. Dann. Ja. Was ich entdeckt habe ist, und das ist mir nicht am Anfang aufgefallen, und das will ich euch auch gleich sagen, die Ergebnisse, die merkt man häufig nicht sofort. Versteht ihr? Aber es geht ja gar nicht um uns. Ich merke oder habe irgendwann, ich ich rede schon lange, ich weiß das. Also ich will euch, also wir hatten eine Situation bei uns zu Hause, wir haben drei erwachsene Kinder, das ist viele Jahre her. Eins unserer Kinder war am Computer gewesen und hatte Lieder, irgendwelche Songs runtergeladen. Wir haben das nicht mitgekriegt. Irgendwann flattert uns ein Brief ins Haus, wo eine Musik-Label uns verklagt, dass von unserem Computer ein Lied oder Lieder quasi, es ging um ein einziges Lied, haben die verklagt. Und dass wir 5.000 Euro zahlen müssen dafür. Wir sind YWAMer, also 5.000 Euro sind richtig viel Geld für uns. Sind auch für alle Leute viel Geld. Und ich weiß noch, dieser Schock, ja, als dieser Brief uns ins Haus flatterte. Und ich habe dann was Interessantes in mir entdeckt. Ich hab sofort Vertrauen und Zuversicht und Glauben wahrgenommen in mir. Ich war auch schockiert, ich hatte auch Angst. Aber in mir war irgendwie eine Substanz, die sagen konnte, Gott wird uns helfen. Gott wird eingreifen für uns. Wir werden da. Und ich habe mich so ein bisschen gewundert, so, oh, wo kommt das denn her? Wir haben dann übrigens noch einen Brief, also das war wie so ein Fass ohne Boden. Wir hätten ruiniert werden können durch das Ding. Ja, es ist alles gut geworden. Was passiert, wenn wir das regelmäßig machen, ist, wir werden innerlich wie fit. Da kommt etwas in unser Leben, das wird dich stabilisieren. Und wenn die Not dann kommt, dann hast du es drauf. Dann ist es da. Dann kommst du hier in den Gottesdienst und dann kommst du nicht als jemand, der sagt, jeden Sonntag aufs Neue muss ich irgendwie gerettet werden hier. Versteht ihr? Hilf mir, ich habe die Woche kaum überstanden, mir geht es so schlecht. Das hat mal seinen Platz, aber wenn das immer so ist, dann nee. Aber herzukommen und sagen, jetzt geht's um, versteht ihr, nicht wie so eine Balkonpflanze zu sein, die immer gegossen werden muss. Ich muss jeden Tag meine Balkonpflanzen gießen. Warum? Weil die können keine Wurzeln selber in die Erde setzen und selber Wasser finden. Und wenn wir das machen, dieses Praktizieren von, das ist ein Aspekt, ja, praktizieren, laut die Psalmen beten, jeden Tag auf Knien, dann setzen wir Wurzeln ganz tief. Und wir werden Leute, die in der Krise leuchten wie die Sonne, versteht ihr? Die Hoffnung haben, denen es auch nicht immer gut geht, die nicht immer wissen, die weinen, die leiden, aber die hier was haben, was trägt und was so attraktiv ist für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Die suchen Leute, die Hoffnung haben. Die wollen nämlich wissen, wie lebst du denn mit in deiner Situation, wie geht das? Wieso bist du trotzdem voller Hoffnung? So. Ich lese jetzt einfach, Steffen, ich wäre jetzt quasi, ich weiß, es ist jetzt unromantisch, wie ich aufhöre, es hört nicht mit so einem Crescendo auf. Ich wäre jetzt fertig.